Im gleichen Augenblick wurde es dunkel. Über ihnen erschienen die Sterne. Auch Leto wandte sich dem herannahenden Führer zu. »Wubak ul-Kuhar«, rief er ihm entgegen. »Grüße.« Und die Antwort war »Subak un-Nar«. In einem heiseren Flüsterton sagte der Prediger, »Dieser Asantarik ist gefährlich.« »Jeder Ausgestoßene ist gefährlich«, entgegnete Leto. »Aber nicht für mich.« Er sagte das in einem leisen, aber nicht ungewöhnlich klingenden Tonfall. »Wenn dies deine Vision ist, werde ich sie nicht teilen«, sagte der Prediger. »Vielleicht hast du gar keine andere Wahl«, sagte Leto. »Du bist die Filhakvika, die Realität. Du bist Abu Dur, der Herr der endlosen Zeitströme.« »Ich bin lediglich der Köder in einer Falle«, sagte der Prediger bitter. »Und Aliyah hat diesen Köder bereits geschluckt«, meinte Leto. »Dennoch behagt mir sein Geschmack nicht.« »Du kannst das nicht tun«, zischte der Prediger. »Ich habe es bereits getan. Meine Haut ist nicht die meine.« »Vielleicht ist es noch nicht zu spät für dich zu...« »Es ist zu spät.« Leto legte den Kopf schief. Er konnte nun hören, wie Asantarik zu ihnen heraufkam. Er folgte dem Klang ihrer Stimmen. »Ich grüße dich, Asantarik von Schuloch«, sagte Leto. Der Junge blieb unterhalb von Leto stehen. Im Sternenlicht wirkte er wie ein dunkler Schatten. An der Art, wie er Schultern und Kopf hielt, erkannte man, dass er unentschlossen war. »Ja«, sagte Leto. »Ich bin derjenige, der aus Schuloch entkam.« »Als ich hörte«, begann der Prediger, aber er brach den angefangenen Satz sofort ab und wiederholte. »Du kannst das nicht tun.« »Ich tue es bereits. Würde man dich etwa ein zweites Mal blenden?« »Glaubst du, ich hätte Angst davor?« fragte der Prediger. »Siehst du nicht den ausgezeichneten Führer, mit dem sie mich versorgt haben?« »Ich sehe ihn.« Erneut sah Leto Asantarik an. »Hast du nicht gehört, Asantarik? Ich bin derjenige, der aus Schuloch entkam.« »Du bist ein Dämon«, sagte der Junge zitternd. »Dein Dämon«, erwiderte Leto. »Aber du stellst meinen Dämon dar.« Die Spannung zwischen ihm und seinem Vater wuchs. Sie waren wie von einem Schattenspiel umgeben, einer Projektion ungewisser Formen. Und Leto spürte, dass sich sein Vater an etwas erinnerte. An diese Begegnung. Auch Asantarik schien die Schlacht der Geister zu erahnen. Er wich mehrere Schritte zurück. »Du kannst die Zukunft nicht kontrollieren«, sagte der Prediger leise. Der Klang seiner Stimme ließ ahnen, unter welchem Druck er stand. Zwischen ihnen kamen deutliche Dissonanzen auf. Elemente des Universums, an dem Letos gesamtes Leben hing. Bald würde entweder er oder sein Vater gezwungen sein, etwas zu tun, etwas zu unternehmen, sich für eine Vision zu entscheiden. Und der Prediger hatte recht. Der Versuch, eine ultimative Kontrolle über das Universum auszuüben, konnte nur darauf hinauslaufen, Waffen zu erschaffen, die sich letztlich doch gegen einen wandten. Eine Vision auszuwählen und zu steuern erforderte, dass man sich auf die Balance eines einzelnen dünnen Fadens verließ und Gott spielte, während man sich auf einem Drahtseil befand, dessen beide Enden nirgendwohin als in eine kosmische Ödnis führten. Keiner der Streiter konnte sich aus dem Paradoxon zurückziehen. Jeder kannte die Visionen und deren Gesetze. Die alten Illusionen starben. Und sobald sich der eine Streiter bewegte, konnte der andere zu einer Gegenbewegung ansetzen. Die einzig wirkliche Wahrheit, die sie betraf, war jene, die sie von ihrem visionären Hintergrund abhob. Es gab keinen Platz mehr, an dem sie sicher waren, nur einen Wechselfluss innerhalb ihrer Beziehungen, dessen Begrenzung bei jeder Veränderung seine Auswirkungen zeigte. Obwohl jeder von ihnen nur seinen verzweifelten Mut hatte, auf den er sich stützen konnte, besaß Leto zwei entscheidende Vorteile. Er hatte sich freiwillig auf einen Weg begeben, von dem es keine Rückkehr gab und dessen schreckliche Konsequenzen für sich akzeptiert. Sein Vater hingegen glaubte, dass es immer noch einen Ausweg gäbe und war keine bestimmte Verpflichtung eingegangen. »Du darfst nicht, du darfst nicht«, keuchte der Prediger. »Er sieht meinen Vorteil«, dachte Leto. Um zu verhindern, dass sein Vater die Spannung, unter der er litt, erkannte, sagte er mit möglichst normal klingender Stimme, »Ich habe keinen leidenschaftlichen Glauben an irgendwelche Wahrheiten, die nichts mit dem zu tun haben, was ich zu erschaffen gedenke.« Plötzlich fühlte er eine Bewegung zwischen sich und seinem Vater. Irgendetwas Charakteristisches, das den leidenschaftlichen Glauben an sich selbst berührte. Es verdeutlichte ihm, dass er die Markierungen des goldenen Pfades richtig gesetzt hatte. Irgendwann würden sie anderen den Weg zeigen, menschlich zu sein. Erschaffen von einem Geschöpf, das dieses Attribut nicht länger für sich in Anspruch nehmen konnte. Vorsichtig sog er den Geruch der Luft ein und wartete auf das Zeichen. Und er und sein Vater wussten, dass es kommen musste. Nur eine Frage war jetzt noch ungeklärt. Würde sein Vater seinen jungen Führer warnen? Leto roch plötzlich Ozon, das Element, das auf einen Schild hinwies. Den Befehlen der Ausgestoßenen folgend, versuchte der junge Asantarik, die beiden gefährlichen Atreides umzubringen, ohne sich bewusst zu sein, welche Schrecken eine solche Tat hervorbringen musste. »Nicht«, flüsterte der Prediger. Aber Leto wusste, dass die Anzeichen untrüglich waren. Der Ozongeruch war unverkennbar. Dennoch vibrierte in ihrer Umgebung nirgendwo die Luft. Tarik hatte in der Wüste einen Pseudoschild aktiviert, eine Waffe, die exklusiv für Arrakis hergestellt worden war. Der Holzmann-Effekt würde einen Wurm herbeirufen und ihn in den Wahnsinn treiben. Nichts konnte einen solchen Wurm mehr stoppen. Weder Wasser, noch die Gegenwart von Sandforellen. Überhaupt nichts. Ja, der Junge hatte dieses Lockmittel unterhalb der Düne platziert und zog sich nun bereits aus der Gefahrenzone zurück. Leto sprang auf den Dünenkamm und hörte den Protestschrei seines Vaters. Aber die schreckliche Kraft von Letos verstärkten Muskeln verwandelte seinen Körper in eine Rakete. Eine ausgestreckte Hand packte Tarik am Nacken, während die andere nach der Robe des zum Tode verurteilten Jungen langte. Es knackte dumpf, als sein Genick brach. Leto rollte sich zusammen, stieß sich vom Boden ab und erreichte mit einem einzigen Sprung die Stelle im Sand, wo der Pseudoschild vergraben war. Seine Finger tauchten unter, fanden das Instrument und warfen es mit einer schnellen Bewegung weit nach Süden. Dort, wo es hingefallen war, leuchtete es für einen kurzen Augenblick auf, zischte und erlosch. Die Stille kehrte zurück. Leto schaute auf die Düne, auf der sein Vater stand. Er wirkte noch immer trotzig, war aber geschlagen. Es war Paul Muad'Dib, der dort oben stand. Blind, wütend und der Verzweiflung nahe, weil er sich der Vision entzogen hatte, die sein Sohn akzeptierte. Sein Bewusstsein würde sich in diesem Moment mit dem Long Quan de Zensoni auseinandersetzen. Durch den einen Akt einer genauen Zukunftsvoraussage brachte Muad'Dib Bewegung und Wachstum in die Vision, durch die er auf die menschliche Existenz schloss. Dadurch lieferte er sich selbst der Ungewissheit aus. Obwohl er nach einer absolut ordnungsgemäßen Vorhersage strebte, erwuchs aus ihr Unordnung und Verwirrung.